Es ist 19.30 Uhr. Wir sind immer sehr pünktlich im Salon. Herzlich willkommen an diesem Montag in der Karwoche. Die Stille davor, die sozusagen ausbricht, sobald der Vortragende, der Gastgeber, es fasziniert mich immer, es ist nahezu ein John Cage Vorgang, sozusagen in 4 Minuten 33 thematisiert er ja das. Man hört den Boden knattern. Schön, dass Sie da sind. Heute zu einem sehr brisanten Thema. Demokratie oder Schule? Fragezeichen. An meiner Seite darf ich... Darf ich recht herzlich Thomas Moors begrüßen. Thomas, schön, dass du wieder da bist.
Sehr gerne.
Ich glaube, du bist jener Gastvortragende, der am öftesten bis jetzt im Kepler-Salon seit 2009 war. 18 Mal haben wir gezählt. Also bei annähernd 1000 Abenden, Veranstaltungen, die wir bisher hatten im Salon seit 2009, ist das doch sind 2% fast, ne? Wenn ich das richtig rechne, wenn ich richtig... oder Promille. Thomas Moors hier also vorzustellen, ist fast wie Eulen nach Athen zu tragen. Du bist promovierter und habilitierter Philosoph und unterrichtest, bist Professor an der Pädagogischen Hochschule hier in Linz. Vorweg noch 2, 3 Anmerkungen zu den Üblichkeiten, zum Ritual im Salon. Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Fördergebern, bei der Stadt Linz und beim Land Oberösterreich. Da ist irgendwie ein Handy drinnen, gell? Das, hast du deines ausgeschaltet?
Stumm. Okay. Stumm.
Stumm. Stumm, gut.
Okay. Na, dann tue ich's doch heute.
Und ganz besonders auch bei unserem Freundeskreis, den Freunden des Kepler-Salons, gepaart mit dem Aufruf, werden Sie doch Freundin oder Freund des Kepler-Salons, Sie unterstützen dadurch unsere Arbeit. Wie üblich ist unsere Bar offen, die betreiben wir im Moment selber und heben dabei sozusagen Spenden ein. Bitte geben Sie angemessen, das ist auch eine Möglichkeit, den Salon zu unterstützen. Die Bar hat im Anschluss dann auch bis 22 Uhr geöffnet, aber wenn Sie in der Zwischenzeit während des Abends Durst bekommen, bitte gehen Sie einfach nach hinten und fühlen Sie sich frei ein Getränk zu holen. Mein Name ist Norbert Travöger. Ich bin jetzt im 6. Jahr Salonintendant hier, so heißt es, verantwortlich für das Programm und die Geschäftsführung des Salons. Ich glaube, jetzt habe ich die Üblichkeiten alle gesagt. Das Thema, wie gesagt, heute Demokratie oder Schule. Thomas Moors schreibt im Ankündigungstext, nur um den sozusagen einleitend noch voranzustellen, auf der Website Demokratiewerkstatt kann man lesen, dass Schülerinnen in Österreich in der Schule täglich Demokratie hautnah erleben, da die Schulen in Österreich demokratisch organisiert seien. Das klingt in der Theorie gut, aber wie sieht die Realität aus? Es fängt schon damit an, dass Kinder keine echte Wahl haben, ob sie überhaupt zur Schule gehen wollen oder nicht. Schule also bereits in fundamentalem Sinne eine Zwangsveranstaltung ist, obwohl es in Österreich keine gesetzlich verankerte Schulpflicht gibt. Und in der Schule Zwangsstoff bzw. Stoffzwang, Noten- und Leistungsdruck in aller Regel unter Nichtberücksichtigung der individuellen Interessen, Fähigkeiten, Talente und Bedürfnisse der Kinder. Alle sollen ferngesteuert im gleichen Tempo, im gleichen Umfang und zur gleichen Zeit am gleichen Ziel ankommen. So schreibt es schließlich der Lehrplan vor. Und so schreibt es Thomas Moors in der Ankündigung. Haben also Schulkritiker wie Ulrich Klemm, Richard David Precht oder Gerald Hütter nicht recht, wenn sie behaupten, dass Schule in aller Regel nicht nur sondern antidemokratisch sei und statt mündigen, kritisch reflektierten, selbstbewussten demokratischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, was eigentlich ihr Auftrag wäre, eher den Habitus lustloser Pflichterfüller bzw. passiver Weisungsempfänger produziere. Träge Konsumentinnen und Konsumenten, die verlässlich kaufen, 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 was ihnen die Werbung als Must-Have vorschreibt. Alternative Schulen wie etwa die demokratische Sudbury-Schule oder auch Initiativen wie Neustadtschule und Schule im Aufbruch zeigen andere Wege auf. Aber sind diese wirklich kindgerechter? Und überhaupt, was heißt kindgerecht? Ich darf an dich übergeben, Thomas.
Danke, lieber Norbert. Zunächst mal schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich sehr, mal wieder im Kepler-Salon zu sein. Es ist irgendwie sowas wie mein Wohnzimmer oder das zweite Wohnzimmer. Und es ist natürlich sehr schön, dass NT persönlich heute Abend Gastgeber ist. Freut mich sehr. Es ist vergleichsweise ruhig heute Abend, wenn ich an frühere Veranstaltungen denke, zu anderen Themen. Ich habe also mehr oder weniger festgerechnet mit 50 kampfeslustigen AHS-Lehrerinnen und Lehrern. Aber vielleicht sind ja 5 da. Und das war dann meine Ursachensuche. Wenn es an den Ferien liegt, wünsche ich den kampfeslustigen AHS-Lehrerinnen und allen anderen auch, dass sie ihre Ferien, ihre verdienten Ferien genießen können. Und ich freue mich über alle, die da sind und habe mich schon gewissermaßen auf einen streitbaren Abend eingerichtet. Möchte aber vorweg sagen, dass ich mir sehr wohl dessen bewusst bin, dass die Frage Demokratie oder Schule ziemlich provokant formuliert ist. Weshalb es mir wichtig ist, ganz am Anfang auch etwas dazu zu sagen. Zunächst mal, das Thema ist mir persönlich sehr wichtig. Ich halte es für hochspannend, auch gesellschaftspolitisch hochrelevant. Es ist für mich wichtig als Mitarbeiter einer pädagogischen Hochschule, als Wissenschaftler, als Hochschullehrer ist es mir sehr wichtig und auch als Privatperson mit 4 erwachsenen Kindern und 3,5 Enkeln, weil die Frage Schule, Erziehung, Bildung natürlich auch eine große Rolle spielt im Hinblick auf die Entwicklung meiner Kinder und Enkel. Ich möchte am Anfang aber schon mal klarstellen, es geht hier in keiner Weise um sowas wie pauschales Schulbashing. Und es geht mir erst recht nicht um sowas wie pauschales Lehrerinnen- und Lehrer-Bashing. Ich habe eher im Gegenteil wirklich größte Hochachtung vor all den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, denen wirklich das Wohl der Kinder am Herzen liegt. Und die selbst häufig unter der strukturellen Gewalt des Systems zu leiden haben. Lehrerinnen und Lehrer leiden auch häufig unter widrigen Rahmenbedingungen und relativ zu diesen widrigen Rahmenbedingungen, die im Lehrerzimmer anfangen und bei sonstigen strukturellen Zwängen weitergehen, leisten sie meines Erachtens Großartiges. Und ich bin der Überzeugung, dass es an der Zeit wäre, auch in Politik und Gesellschaft endlich wirklich anzuerkennen, dass der Lehrberuf einer der wichtigsten und verantwortungsvollsten ist, den eine Gesellschaft überhaupt zu vergeben hat. Und diesen Lehrerinnen und Lehrern vertrauen wir unsere Kinder an und damit die Zukunft unserer Gesellschaft in einem hohen Maße. Und das sollte meiner Meinung nach endlich mal entsprechend gewürdigt werden. Damit will ich aber in keiner Weise bestreiten oder abstreiten, dass es auch viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die man niemals auf Kinder hätte loslassen dürfen. Weil sie pädagogisch ebenso wie menschlich völlig ungeeignet für diesen höchst anspruchsvollen Beruf sind. Ich habe in meiner eigenen Schulzeit selbst etliche Vertreterinnen und Vertreter dieser Spezies kennengelernt, erlebt, an die ich heute noch mit Grausen zurückdenke, habe während der Schulzeit meiner 4 Kinder erfahren müssen, dass sich zwischenzeitlich praktisch nichts geändert hat. Und wenn ich heute die Berichte vieler meiner Studierenden aus ihren Praxisschulen höre, dann stellen sich mir häufig die Nackenhaare auf. Also das ist im Prinzip wohl ähnlich geblieben. Aber auch das, diese Tatsache, dass die Quote dieser pädagogisch wie menschlich ungeeigneten Personen im Schuldienst so hoch ist, viel zu hoch meines Erachtens, betrachte ich schon wieder als Fehler im System. Und das liegt nämlich meines Erachtens daran, dass das Schul- und Bildungssystem ein sich selbst reproduzierendes, ein sogenanntes autopoietisches System ist. Schon bei der Auswahl der Lehramtsstudierenden wird in aller Regel wieder der Typus zugelassen zum Studium, der sozusagen der Typus angepasster, braver Schüler, brave Schülerin ist. Und diese braven Schülerinnen und Schüler, die ich ja praktisch tagtäglich erlebe, die sind dann gewissermaßen der Garant dafür, dass sich im System nichts ändert und alles weiterläuft, wie es seit 1774 ohne Update, ohne echtes Update gelaufen ist. Und erschwerend kommt dazu, meines Erachtens, dass die Lehrerinnen und Lehrerausbildung selbst so gut wie keine echten demokratischen Elemente enthält. Dass auch pädagogische Hochschulen, so wie ich sie kenne, zum weitaus größten Teil nach dem klassischen Schulprinzip funktionieren. Und erschwerend kommt hinzu, meines Erachtens, darunter leide ich ziemlich stark persönlich, dass im neuen, etwa im neuen gemeinsamen Sekundarstufencurriculum, Pädagoginnenbildung neu, im Cluster Mitte, also Zusammenarbeit Salzburg und Linz, potenziell persönlichkeitsbildende Elemente wie Ethik, Religionspädagogik oder auch politische Bildung entweder vollständig verschwunden sind. Es gibt zum Beispiel keine Lehrveranstaltungen mehr zur Ethik, keine Lehrveranstaltungen mehr zur Religionspädagogik und die politische Bildung ist zum Feigenblatt verkommen mit Geschichte und Sozialkunde. Es gibt keine eigenen Lehrveranstaltungen mehr politische Bildung, was ich für ziemlich traurig halte. Aber ich möchte mich auf das eigentliche Thema konzentrieren, die Frage Schule oder Demokratie, die natürlich als Provokation gemeint ist. Und dazu möchte ich einige Thesen vorstellen. Erste These, das hat der Norbert ja schon vorweggenommen mit dem Einleitungstext, Schule ist im fundamentalen Sinne eine Zwangsveranstaltung. Kinder haben praktisch keine Wahl, ob sie zur Schule gehen wollen oder nicht. Vielleicht etwas vorsichtiger formuliert, ob sie beschult werden wollen oder nicht. Aber ob Schulzwang, Zwangsschule oder auch nur Unterrichtszwang, beides hat mit Demokratie und mit personalen Freiheitsrechten nichts zu tun. Und steht meines Erachtens durchaus auch im Konflikt mit der UN-Kinderrechtskonvention, die das Recht auf gewaltfreie Erziehung deklariert. Und man könnte auch diskutieren, beziehungsweise es wird international intensiv diskutiert, ob die Zwangsschule mit Artikel 3 der Kinderrechtskonvention kompatibel ist, wo es heißt, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Ist das der Fall, wenn Kinder über viele Jahre hinweg gegen ihren Willen gezwungen werden, in die Schule zu gehen? Da müssen wir uns wirklich wundern über psychosomatische Störungen, weit verbreitet, über Burnout im Kinder- und Jugendalter, über ADHS und die erschreckend hohe Dropout-Rate in unserem System, die wirklich bedenklich hoch ist. Die strikte Schulpflicht, also dass Kinder zur Schule gehen müssen, ohne Ausnahme, gibt es in Europa, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, nur in Deutschland. Und in Deutschland kann es durchaus passieren, das habe ich kürzlich wieder von Anwälten gehört, es kann passieren, dass Kinder, die sich gegen den Schulbesuch widersetzen, mit Polizeigewalt in die Schule gebracht werden. Die werden wirklich von der Polizei abgeholt oder wo auch immer und in die Schule gebracht. Ob man durch solche Maßnahmen die Motivation der betroffenen Kinder zur Schule zu gehen wirklich steigern kann, wage ich dezent zu bezweifeln. In Österreich gibt es zwar ein Schulpflichtgesetz, aber in dem ist nur in Anführungszeichen eine Unterrichtspflicht festgelegt. Und diese Unterrichtspflicht, die kann theoretisch auch außerhalb von staatlichen Pflichtschulen abgeleistet werden. Also zum Beispiel in Privatschulen natürlich oder auch in der Form von Homeschooling. Allerdings ist diese Freiheit, die Homeschooling suggeriert oder Freilernen suggeriert, ziemlich massiv eingeschränkt, weil die frei lernenden Kinder einmal im Jahr die sogenannten Externistenprüfungen ablegen müssen. Und in dieser Externistenprüfung müssen sie nachweisen, dass sie sich im Laufe des Jahres das dem Lehrplan der Pflichtschulen entsprechende Wissen angeeignet haben. Von frei lernen im eigentlichen Sinne kann also nur sehr bedingt die Rede sein. Womit ich beim nächsten Aspekt der Demokratie- oder Schule-Frage wäre. Schule ist wesentlich geprägt durch Zwangsstoff bzw. Stoffzwang. Und Schülerinnen und Schüler werden behandelt wie Stoffstopfgänse. Schönes Wort, das habe ich erfunden. Ich erzähle eine kleine Anekdote. Als mein Sohn so richtig fett in der Pubertät war, Testosteron bis zum Anschlag, alles im Kopf, nur nicht Schule, hat ihn und seine mitpubertierenden Kumpels die Deutschlehrerin mit mittelhochdeutscher Liebeslyrik traktiert über fast 3 Monate hinweg auf der Basis von Matrizen, die sie irgendwann in den 70er Jahren mal entwickelt hat. Genau, diese Drehmatrizen. Und man kann sich natürlich vorstellen, was passiert ist. Für die Jungs war das nicht sehr spannend, vorsichtig formuliert. Ich habe mit dieser Lehrerin geredet und gesagt, ja, ist es denn nicht möglich, dass man in dieser Zeit der Pubertät wenigstens Texte wählt, die für diese Kinder relevant sind, entsprechend ihrem Entwicklungsstand? Und die Antwort lautete, was lernt, wird bestimmt immer ich. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass sie in dem Fall eher bestimmt, was nicht gelernt wird und gar nicht gelernt werden kann. Das fand sie dann unverschämt. Also dieses System, Schule, das wir alle kennen, geht einher mit permanentem Leistungsdruck, Notendruck, Lernen nach dem bekannten Bulimie-Prinzip, ferngesteuert, in aller Regel ohne jegliche Möglichkeit der Mitbestimmung, der Partizipation oder gar der Selbstbestimmung. Sorry, das ist nicht das ist antidemokratisch. Auf die Frage einer meiner Töchter an ihren Chemielehrer, wozu denn das gut sei? Das Einzige, was Deutsche und Österreicher trennt, ist die gemeinsame Sprache. Wozu denn das gut sei, was sie da lernen soll, weil sie sich einfach leichter mit dem Lernen tue, wenn sie das versteht? Die Antwort lautete, das ist zu dem dort, dass du was zum Lernen hast. Tut mir leid, das hat mit Demokratie exakt null zu tun. Das ist die totale Entmündigung, die totale Missachtung fundamentaler Erkenntnisse der Lernforschung. Wie zum Beispiel, dass nachhaltiger Lernerfolg dann geschehen kann, wenn die Sinnhaftigkeit dessen verstanden wird, was man da lernen soll. Also wenn man für sich die Fragen beantworten kann, gehaltvoll, für was ist das gut, wofür kann ich das brauchen, was hat das überhaupt mit mir zu tun? Ein steirischer Matura-Sprecher hat es mit einem genialen Satz auf den Punkt gebracht, also ich finde ihn jedenfalls genial, der lautet bei der Matura-Ansprache, wir haben jetzt 8 Jahre lang die Antworten auf Fragen gelernt, die wir nie gestellt haben. Dem ist meines Erachtens nichts hinzuzufügen. Und die demokratischen Rechte, jetzt überspitzt formuliert von Schülerinnen und Schülern, sind in aller Regel darauf reduziert, den Klassensprecher oder die Klassensprecherin zu wählen oder auch noch Schulsprecher, die in Wirklichkeit auch nicht viel zu sagen haben. Und dann dürfen Kinder womöglich auch demokratisch darüber abstimmen, ob der Ausflug am Wandertag in den Zoo oder ins Ars Electronica Center führen soll. Nochmal an der Stelle, ich will überhaupt nicht abstreiten, dass es Schulen gibt, in denen anders gearbeitet wird, in denen Schülerinnen und Schüler echte Mitspracherechte haben. Aber ich glaube oder fürchte, dass die nach wie vor eindeutig die Ausnahme darstellen. Ein weiteres demokratierelevantes Kriterium ist meines Erachtens die Achtung von Persönlichkeitsrechten und der Respekt vor dem Individuum. Individualisierung, von der ja sehr viel die Rede ist, also die Berücksichtigung individueller Fähigkeiten, Talente, Interessen, Begabungen, Stärken, ist nicht nur eine schöne Idee, sondern gemessen am aktuellen Stand der Lernforschung und der Entwicklungspsychologie eine sehr sinnvolle Idee. Aber was wird faktisch gemacht? Bildungsstandards und einheitsbrei Matura. Und das ist meines Erachtens genau das Gegenteil von Individualisierung. Das ist die Verschafherdung des Geistes. Und die beruht nach meiner Einschätzung auf einem Vergleichbarkeit- und Messbarkeitswahn, der in der Bildung eigentlich nichts verloren haben sollte. Es kann und darf in der Bildung nicht darum gehen, dass Menschen irgendwie genormt vom Fließband laufen wie Fabrikprodukte. Die meisten hier im Raum sind ja doch durchgehend etwas ältere Semester, erinnern sich vielleicht nur an die Fließbandszene aus Pink Floyds The Wall, die zum berühmtesten Song aus diesem Album läuft, Another Brick in the Wall. Kann sich jemand erinnern an diesen Film? Ja. Wo die Kinder dann mit Einheitsmasken über das Fließband in den großen Fleischwolf gekippt werden wo sie dann zur undifferenzierten Einheitsmasse faschiert werden. Ja, das war also auch eine Zeit der sehr massiven und fundamentalen Schulkritik. Wir dürfen oder sollten zumindest bei all dem niemals vergessen, Schule ist immer und unausweichlich menschenbildend. Immer und unausweichlich. Frei nach Watzlawick, man kann nicht nicht erziehen. Lehrerinnen und Lehrer sind für Kinder Vorbilder, ob sie es wollen oder nicht, ob es ihnen passt oder nicht, ob sie das für sich akzeptieren oder nicht. Kinder lernen hauptsächlich mimetisch, nachahmend und informell. Und genau deshalb ist die Qualität von Beziehungen von überragender Bedeutung für den kindlichen Lernerfolg und die Lernmotivation. Aber was soll dabei rauskommen, wenn Kinder über mindestens 9 Jahre nach dem Schema gebildet werden? Die Lehrperson kippt ihren Stoff ab. Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es, sich diesen irgendwie reinzuziehen, ihn gegen den Tauschwert Note bei der Schularbeit wieder rauszuwürgen, möglichst fehlerlos, weil Fehler ja der Maßstab der Beurteilung sind, um den Stoff dann getrost wieder vergessen zu können. Frage in den Raum gestellt. Ja, es gibt umfangreiche empirische Untersuchungen dazu. Wie viel Prozent des Stoffs, den man sich im Laufe seiner Schullaufbahn so reingezogen hat, sind 5 Jahre nach dem letzten Schulabschluss noch präsent? Auf wie viel Prozent dieses Stoffs hat man noch Zugriff aktiv? Ja, es sind laut diesen Untersuchungen knapp 10%. Knapp 10% sind noch greifbar. Der Rest ist weg, jedenfalls aktiv. Wenn man sich wieder mit der Materie beschäftigt, kann man sich natürlich zurückerinnern und hat vielleicht einen leichteren Zugang, aber 90%, über 90% des Stoffs, den man sich reingepresst hat, ist weg. Ich habe ja mitgekriegt, sind auch Mathematiker da heute. Vor kurzem haben Mathematikstudierende ein paar Formeln in der PH an die Tafel geschrieben, die wir lösen sollten in einem Ethikseminar. Ich hatte keine Chance. Nicht den Schatten einer Chance. So ein bisschen, was war noch da? Punkt geht vor Strich und Klammerrechnung geht immer vor. Ich hatte trotzdem keine Chance, diese Gleichungen zu lösen. Ja, nach diesem Schema, nach diesem klassischen Schema bildet man, das ist meine nächste These, keine selbstbewussten, selbstwirksamen, kritisch reflektierenden Menschen, keine mündigen Aktivbürgerinnen und Bürger einer lebendigen und kraftvollen Demokratie, sondern man produziert eher lustlose Pflichterfüller, passive Weisungsempfänger, unkritische Konsumentinnen, die eben brav kaufen, 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 was ihnen von der Werbung als Must-Have vorgeschrieben wird. So weiß ich natürlich in diesem Zusammenhang, die böse Frage aufdrängt, ob womöglich haargenau das haargenau so gewollt ist. Schon bei Seneca findet sich die sarkastische, häufig falsch zitierte Bemerkung non vitae sed scholae discimus. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Also bereits Seneca hatte diesen kritischen Blick vor allem auf die Philosophenschulen seiner Zeit. Fokussiert auf Noten, Versetzungshürden, Schularbeiten. So gut wie ausschließlich angetrieben von extrinsischer Motivation. Noten sind extrinsische Motivation. Dieses System schürt nicht zuletzt Bewertungsängste. Ja, das erlebe ich sehr stark in meiner eigenen Arbeit. Aber Bewertungsängste killen zum Beispiel Kreativität. Die führen dazu, dass die Menschen ängstlich werden, sich strikt an den vorgegebenen Richtlinien orientieren, nichts Neues wagen, nur nach äußeren Vorgaben funktionieren. Wir sollten uns, glaube ich, dessen bewusst sein. Es gibt gute Gründe, warum jemand wie Adolf Hitler die Schule und das Bildungssystem das Abstand wichtigste Instrument genannt hat für die Etablierung seiner Ideologie und damit seiner Macht. Das kann man in meinem Kampf nachlesen. Es war für ihn von überragender Bedeutung. Und dessen waren sich Diktatoren in aller Welt eigentlich schon immer bewusst. Kontrolliere die Kinderköpfe. Richte sie zu, konditioniere sie nach deinen Bedürfnissen, bis sie nicht mehr anders denken können als in deinen Kategorien, deinen Wahrheiten. Wenn dir das gelingt, dann ruht deine Macht auf einem soliden Fundament. Wenn ich meine jungen Studierenden, leider gilt das vor allem auch für Studentinnen, erlebe, die gerade erst die Matura gemacht haben und dann an die Hochschule kommen, dann habe ich häufig das Bild einer Auster vor Augen. Und zwar einer bummfest verschlossenen Auster. Und sehr häufig habe ich das Gefühl bei diesen jungen Leuten, dass da so viel mehr Potenzial in der bummfest verschlossenen Auster schlummert. Womöglich eine wunderschöne, wundervolle Perle. Aber diese Austern trauen sich schlicht und ergreifend nicht aufzumachen und sich zu zeigen, sich auszuprobieren, sich zu wagen, weil ihnen das während ihrer Schullaufbahn systematisch abtrainiert worden ist. Und deshalb bleibt unendlich viel Potenzial unerschlossen. Zahllose Talente werden nicht entdeckt und zahllose Begabungen bleiben unentwickelt. Das ist nicht nur zum einen für diese betroffenen Individuen im Sinne des Wortes existenziell bedauerlich, was hätte aus denen werden können, wenn die Auster aufgemacht hätte, sondern es ist auch gesellschaftlich und volkswirtschaftlich gesehen eigentlich eine ausgemachte Dummheit. Die Dropouts in unserer Gesellschaft und die nicht sinnerfassend lesen können mit dem Pflichtschulabschluss und so weiter, verursachen hohe Kosten. Volkswirtschaftlich gesehen. Und deshalb müsste es nach meiner Überzeugung ein ganz prominentes oder vornehmes Ziel für Pädagoginnen und Pädagogen in ihrer Arbeit sein, Austernöffner zu sein. Und das zentrale Leitprinzip dieser Austernöffner-Pädagogik müsste lauten Ermutigung. Ermutigung als, das hast du am Anfang vergessen. In dem Zusammenhang erscheint es mir auch sinnvoll, kleiner Exkurs, in Anlehnung an Hartmut von Hentig, dem sehr bekannten und für mich einer der wichtigsten Pädagogen des 20. Jahrhunderts, auch wenn er mittlerweile aus anderen Gründen umstritten ist. Aber ich möchte in Anlehnung an von Hentig auf den Unterschied zwischen Mathetik, der Begriff ist kaum noch bekannt, und Didaktik aufmerksam machen. Während Didaktik häufig senderbezogen am Lehrenden orientiert ist, ist die Mathetik empfängerbezogen am Lernenden orientiert, also am Kind. Fragt also, was Kinder eigentlich brauchen, um gut und nachhaltig lernen zu können. Das ist eigentlich so ein reformpädagogischer Grundgedanken, Pädagogik vom Kinde her. Und für von Hentig ist es deshalb irgendwie ein grundsätzlicher systemischer Fehler, sich so stark oder ausschließlich auf die Didaktik zu konzentrieren, eben auch in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Überhaupt, was dieses Modell von Sender und Empfänger betrifft, wissen wir spätestens seit den Ergebnissen der modernen Gehirnforschung, dass Lernen so nicht funktioniert, dass das Modell des Nürnberger Trichters komplett falsch ist, weil Gehirne sich streng genommen nur selbst belehren können und eben nicht im Sinne dieses Modells des Nürnberger Trichters belehrt werden können, also dass man da irgendwie Wissen reinschütten kann. Es sollte also deshalb allenfalls so etwas wie eine an den Anforderungen der Mathetik kinderorientierte und an diese Erfordernisse der Mathetik angepasste Didaktik geben. Ich verweise an der Stelle auch auf John Hattie, den berühmten Autor der Hattie-Studie Visible Learning, Lernen sichtbar machen, der zwar heute nicht mehr so stark diskutiert wird, aber vor Jahren rauf und runter ging durch alle Bildungsdiskussionen. Für Hattie sind die hervorragendsten Lehrerinnen und Lehrer durch die Fähigkeit ausgezeichnet, to look through the eyes of the students. Also sich sozusagen in die Köpfe der Kinder, der Schülerinnen und Schüler zu versetzen und zu erspüren empathisch, was braucht die, was braucht der jetzt von mir. Was natürlich eine gewaltige Herausforderung ist, individuell auf Kinder einzugehen, wenn man da 25 oder 30 Individuen vor sich sitzen hat. Das ist schon eine gewaltige Aufgabe. Ja, und inmitten lauter Notenwahn und der Angst vor Sanktionen in Gestalt schlechter Noten oder vor Demütigungen, verlieren Kinder zudem häufig sehr schnell das Gefühl für die natürliche Freude am Lernen. Ich habe zum Beispiel heute noch eine Hemmung, eine Scheu, Englisch zu sprechen. Ich glaube, ich verstehe ganz gut Englisch und kann ganz gut Englisch, habe aber eine Scheu zu sprechen. Und das schreibe ich einem langjährigen Englischlehrer zu, dem es einen Heidenspaß gemacht hat, uns Schüler, es waren ausschließlich Schüler, beim kleinsten Pronunciation-Fehler vor versammelter Klasse niederzumachen, zu demütigen. Wir hatten alle schlicht und ergreifend Angst, zum Lesen aufgerufen zu werden. Kinder haben angefangen zu weinen, wenn sie von diesem Sadisten zum Lesen aufgefordert wurden. Und nochmal, wenn man Kinder behandelt wie Stoffstopfgänse, dann kann man schwerlich erwarten, dass sie dieses Prozedere mit Begeisterung über sich ergehen lassen. Ein weiteres mir persönlich auch sehr wichtiges Stichwort im Zusammenhang mit unserem Thema lautet Pubertät. Pubertät heißt, jedenfalls aus entwicklungspsychologischer oder evolutionär-anthropologischer Sicht, dass diese Jugendlichen eigentlich stammesgeschichtlich gesehen dafür vorgesehen wären, in diesem Alter, in dieser Phase Verantwortung zu übernehmen. Sich in der Gemeinschaft mit Peers, also in Abwendung von den Eltern und den überhaupt den Alten, in Gemeinschaft, in Kooperation mit Peers zu bewähren. Und wir machen eigentlich mit Pubertieren in dieser Zeit genau das Gegenteil häufig. Sie werden zusätzlich entmündigt, der Druck wird erhöht, friss oder stirb. Und die Alten machen eben keinen Platz. Die machen sich eher breit, verhindern Neues, verhindern Innovation. Und wenn man Pubertierenden nicht die Chance gibt, sich in einer Gemeinschaft verantwortlich einzubringen, sich zu bewähren, wie es etwa in anderen Gesellschaften, Kulturen der Fall ist, was soll man dann von ihnen erwarten? Außer Blödsinn. Und man kann auch nicht unbedingt erwarten, dass sie sich zu verantwortungsbewussten und engagierten Aktivbürgerinnen und Bürgern einer starken, lebendigen Demokratie entwickeln. So, das war jetzt viel Kritik. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn mögliche Alternativen zur un- oder antidemokratischen Pflichtschule? Und hier kann man natürlich in erster Linie verweisen auf echte demokratische Schulen, die wir zumindest vom Namen alle kennen, wie Alexander Sutherland Neil's Summerhill School, die ja heute noch existiert, oder auch die demokratischen Sudbury-Schulen. Ich hatte vor kurzem sehr intensiv zu tun mit einer Sudbury-Schule in München am Ammersee, die nach zweijährigem Betrieb von der oberbayerischen Regierung wieder eingestellt wurde, mit sehr fadenscheinigen Begründungen. Und in diesen Schulen, Sudbury-Schulen zum Beispiel, lernen Kinder vollständig selbstbestimmt. Es gibt keine Noten, es gibt nicht einmal einen fixen Stundenplan, es gibt nicht einmal feststehende Unterrichtseinheiten, sondern Unterricht oder Unterstützung durch die Lehrkräfte in diesen Schulen werden von den Kindern selbst eingefordert. Und zwar nach ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen Interessen. Es gibt auch eine Fülle von statischen Modellschulen, in denen man versucht, andere Wege zu gehen, versucht, möglichst viel Selbstbestimmung zuzulassen, möglichst viel Partizipationsmöglichkeiten schafft und Verantwortungsübernahme ermöglicht. Und solche Schulen gibt es keineswegs nur in Skandinavien, das ja ziemlich gehypt wird. In dem Zusammenhang, die gibt es auch in Deutschland, die gibt es auch in Österreich. Man kann sich auf den Homepages von zum Beispiel Schule im Aufbruch oder Neustart Schulen über solche Schulen informieren und sich durchaus auch inspirieren lassen. Auf der Seite von Schule im Aufbruch zum Beispiel gibt es unter dem Stichwort Inspiration mittlerweile so ungefähr 20 Image-Videos von Schulen, die auf mich total ermutigend wirken und die zudem beweisen, dass es auch im System möglich ist, andere Wege zu gehen und sich viel stärker an den Lernbedürfnissen der Kinder zu orientieren. Man braucht nur den entsprechenden Mut und ein Kollegium, das an einem Strang zieht und mitmacht. Ein Kollege war vor kurzem in Dänemark, hat sich dort Schulen angeschaut und war ganz begeistert, sagt, es ist eine völlig andere Atmosphäre dort, wirklich ein demokratischer Geist, Kinder lernen sehr viel selbstbestimmt, das Verhältnis zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern ist sehr positiv, fast freundschaftlich. Kinder gehen gerne zur Schule und freuen sich daran, sich entwickeln zu können. Und er sprach mit einem Direktor einer Schule und sagte, ja, es ist alles toll, was ich hier sehe, es gefällt mir alles wunderbar, aber im PISA-Ranking liegt Dänemark doch auch nur im Mittelfeld. Und die Antwort des Direktors lautete wohl, PISA ist mir scheißegal. Wir wissen doch alle, Content, Inhalt wird sowieso vergessen. Also müssen wir doch Wert legen auf ganz andere Schwerpunkte, wie soziales Lernen, wie Persönlichkeitsbildung, Demokratiefähigkeit entwickeln, Teamfähigkeit entwickeln, Verantwortungsbewusstsein entwickeln, als echte Lebenskompetenzen, die dann auch über die Schule hinaus relevant und wirksam sein können. Und ein weiterer Indikator dafür, dass es auch im eigenen System, auch in Österreich, Kräfte der Veränderung gibt, sind diverse ministerielle Grundsatzerlässe zu den Themen wie Kreativität oder Begabungsförderung, die ich in den vergangenen Monaten eifrig studiert habe. Das sind durch die Bank sehr gescheite Texte. Absolut auf dem aktuellsten Stand der internationalen Lernforschung und der Entwicklungspsychologie. Und wenn die Erkenntnisse, auch nur die zentralen Erkenntnisse dieser Grundsatzerlässe in schulische Praxis umgesetzt würden, dann könnte vom überkommenen Schulsystem kaum noch ein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Weshalb ich mich manchmal wundere, dass im Bildungsministerium die Selbstmordrate nicht höher ist. Da müssen ziemlich viele, ziemlich frustrierte Menschen sitzen. Und ein weiterer Indikator für die Notwendigkeit einer Veränderung oder die Schule neu zu denken, wie Hartmut von Hentlich das formuliert hat, ist nach meiner Wahrnehmung, dass auf alternativen Privatschulen nicht selten die Kinder eben jener Politiker zu finden sind, die sich vehement für die Erhaltung des bestehenden Schulsystems einsetzen. Das ist eine hohe Rate. Es gibt eine weitere, wesentlich radikalere Alternative zur Zwangsschule. Das wäre das frei sich bilden nach den Vorstellungen eines Bertrand Stern. Der ist sowas wie, kann man sagen, der Guru der Freilernerszene in Österreich und Deutschland. Schule zu Stern gehört nicht reformiert, schon weil sie gar nicht reformierbar ist. Schule gehört radikal abgeschafft. Und zwar nicht nur, aber nicht zuletzt auch deshalb, weil sie alles andere als eine demokratische Veranstaltung ist. Bildung sollte grundsätzlich nicht als Pflicht oder Zwang interpretiert und definiert werden, sondern als fundamentales Menschenrecht. Ein Recht, das in freier Selbstbestimmung wahrgenommen und nach den eigenen Vorstellungen und Zwecken gestaltet werden kann. Das ist übrigens ein Gedanke, der interessanterweise schon beim alten Immanuel Kant nachzulesen ist, in seiner Logikschrift. Finde ich ziemlich spannend. Ich will jetzt in keiner Weise behaupten, dass solche Alternativen, vor allem das frei sich bilden nach Stern, nicht diskussionswürdig sind, keine Schwächen haben. Darüber habe ich mit Bertrand Stern auch schon des Öfteren gestritten. Es sind von Menschen erdachte Konzepte. Und als von Menschen erdachte Konzepte haben sie Schwächen. Das ist nun mal bei uns Menschleins so. Sie sind keine Patentlösungen, keine letztgültigen Wahrheiten, die für alle Kinder gleichermaßen passen könnten. Aber sie passen für viele Kinder definitiv besser als das überkommene un- und antidemokratische Regelschulsystem. Und sie sind insofern häufig kindgerechter, damit der Begriff auch noch aufgegriffen wird, kindgerechter in dem Sinne, dass sie eben von der Frage ausgehen, was brauchen Kinder, um gut und gedeihlich lernen und sich entwickeln zu können. Und nicht umgekehrt die Frage zu stellen, was ja bei uns häufig der Fall ist, wofür werden Kinder einmal gebraucht werden? Also diese Verzweckung der Kindheit. Es geht keineswegs um unkontrollierten Wildwuchs und Beliebigkeit, aber es geht darum, dass Kinder sich nicht gegen ihren Willen in die Schablonen eines vorgegebenen Systems pressen lassen müssten, sondern dass es umgekehrt Auftrag des Systems ist, sich an den individuellen Voraussetzungen der Kinder zu orientieren und sie nach Kräften in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und zu unterstützen. Markus Hengstschläger hat in seinem Buch Die Durchschnittsfalle darauf hingewiesen, dass die Herausforderungen, die auf uns zukommen, höchstwahrscheinlich gigantisch sein werden und dass wir mit Problemen konfrontiert sein werden, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Und um diese gewaltigen Herausforderungen zu meistern, brauchen wir keinen Einheitsbrei und keinen Durchschnitt, sondern wir brauchen Menschen, die in bestimmten Kontexten zu hervorragenden Leistungen in der Lage sind, aufgrund ihrer Begabungen und Talente. Hengstschläger sagt, wir brauchen Peaks and Freaks. Und wie kriegen wir die? Das alles würde ohne jeden Zweifel einen ziemlich grundlegenden Systemwandel erfordern und es würde Geld kosten, ziemlich viel Geld sogar. Schon weil man viel mehr qualifiziertes pädagogisches Personal bräuchte, aber auch natürlich sowas wie hinreichend viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und psychologische Betreuungsmöglichkeiten etc. Räume, in denen Kinder ihren Interessen gemäß sich selbst ausprobieren und weiterbringen können. Ich denke aber, dass haargenau das unsere Kinder uns wert sein sollten, nein, dass sie es uns wert sein müssen. Kurzes Fazit, Schule in der Form, wie sie in diesem Land noch weitestgehend betrieben wird und als normal gilt, ist nicht nur im Kern undemokratisch, sondern sie ist ein Relikt, ein Anachronismus. Letztes Update 1774. Ein Anachronismus, der den Anforderungen, die unsere Zeit stellt und die aus der Zukunft auf uns zukommen werden, höchstwahrscheinlich nicht gerecht werden kann. Schule in dieser Form ist ein Konzept, das für Monarchien und Diktaturen passen mag oder für die Anforderungen einer Fließbandgesellschaft, aber sie passt ganz sicher nicht zu den Herausforderungen, mit denen eine moderne, weltoffene, problembewusste Demokratie im Zeitalter der Globalisierung konfrontiert ist und in Zukunft sicher noch viel stärker konfrontiert sein wird. Solche Demokratien, Demokratie ist eine anspruchsvolle Staatsform, solche Demokratien brauchen ein hinreichendes Maß an Bürgerinnen und Bürgern mit ausgeprägtem Demokratiebewusstsein, demokratischer Grundhaltung und entsprechender politischer Bildung. Und genau deshalb muss Schule sich ändern oder sie muss verschwinden. Dankeschön.
Let's. Vielen Dank, Thomas Moers. Habe ich zuerst vergessen, jetzt Fragen, Anmerkungen, Kommentare haben. Bitte sprechen Sie diese ins Mikrofon, denn wir nehmen unsere Veranstaltungen auf und heute ist auch DorfTV dabei, dass das dann auch hörbar ist.
Schönen Abend, ich heiße Enzo Lauber. Ich frage, wie beurteilen Sie die Systeme im internationalen Vergleich erfolgreichsten Ländern der Welt? Da gehört Südkorea dazu, Singapur und Japan, die ökonomisch am erfolgreichsten relativ sind. Wenn jemand Singapur kennt, kann man das ein bisschen sehen. Nur diese Schulsysteme, die sind ja genau die Antithese von dem, was Sie berichten. Massiv unter Druck, vor allem Südkorea, studieren bis 12 Uhr Mitternacht und so weiter und so fort. Das wäre genau das Gegenteil von dieser offenen, demokratisch freien Schule. In Europa kennen wir die skandinavischen Länder, die am erfolgreichsten sind, die im internationalen Vergleich ökonomisch auch erfolgreich sind. Aber wie beurteilen Sie das jetzt genau zu dem, was Sie jetzt da berichten? Wie sehen Sie das? Danke.
Kritisch. Und ich stelle die Grundsatzfrage zurück, ob ein Vergleich zwischen europäischen Systemen und den asiatischen Systemen möglich ist oder ob es wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen heißt. Das hat ein... Achso. So besser? Aber geht noch, oder? Vielleicht kennen einige im Raum das Buch von der Amy Chua, die Tiger Mom, wie ich meinen Kindern das Siegen lehrte. Und in dem Buch ist ja dokumentiert die Erziehung, die Erziehungsmethode, wie sie ihre Kinder zum Erfolg gedrillt hat. Hintergrund und Grundlage ist ein anderes Kinderbild. Es hat also ganz tiefe kulturelle Wurzeln auch. Und dieses Kinderbild einer Amy Chua, das schreibt sie auch in dem Buch, besagt, dass man nach dem asiatischen Verständnis davon ausgeht, dass Kinder von Natur aus faul sind, nichts tun. Von sich aus, auch nicht lernen. Und deshalb ist es Ausdruck der Liebe von Eltern und auch Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder zu zwingen, zum Lernen und zum Erfolg zu zwingen. Mit welchen Methoden? Amy Chua schreibt es zum Beispiel in dem Buch, wenn du bis morgen das Klavierstück nicht beherrschst, verbrenne ich alle deine Kuscheltiere. Oder. Ganz rigide Methoden, die bei uns vielleicht schon unter Kindesmisshandlung laufen würden. Und bei uns ist es eher so, dass Autoren wie Gerhard Hüther oder Herbert Renz-Polster, Jesper Juhl, Remo Lago oder wen immer man nennen will, davon ausgeht, dass Kinder sozusagen natürliche Lernmaschinen sind, dass wir Menschen mit einer angeborenen Neugierde auf die Welt kommen und von uns selber intrinsisch getrieben unsere Umwelt entdecken wollen, explorativ erobern wollen. Das ist ein grundsätzlich unterschiedliches Kinderbild. Und dazu kommt im asiatischen Kontext, auch in den Ländern, die Sie angeführt haben, ein anderes Universitätssystem. Es gibt in Korea oder in Taiwan und anderen Ländern exakt eine Möglichkeit, eine Chance, zu einer Universität zugelassen zu werden. Wenn man diese Chance nicht packt, ist man draußen. Hat keine Chance mehr, irgendwie in diesen Ländern, in diesen Kontexten ein Universitätsstudium aufzunehmen. Weshalb es für die Eltern, aber auch die Kinder und Jugendlichen sehr, sehr wichtig ist und einen hohen Stellenwert hat, diese eine Hürde zu packen. Und daraufhin werden die hingedrillt, ganz massiv. Und wir dürfen auch nicht übersehen, dass in diesen Ländern die Suizidrate bei Kindern und Jugendlichen mit Abstand am höchsten ist weltweit. Von daher sehe ich das sehr wohl sehr kritisch. Aber der Hintergrund ist eben ein anderes Kinderbild und ein anderes kulturelles Verständnis von dem, was Lernen bedeutet und wie Lernen funktioniert. Ob die Kinder dort glücklicher sind, ja, wage ich zu bezweifeln. Einer meiner ehemaligen Tennis-Zöglinge hat 2 Jahre in Korea gelebt und er hat gesagt, was er dort erfahren hat, ja, sind Kinder, die eben wie Maschinen, wie Roboter funktionieren. Und das halte ich nicht für wünschenswert. So beurteile ich das.
Ja, die erste Frage ist für mich auf jeden Fall, wollen wir Masse oder wollen wir Qualität? Und wie kommen wir dann zu dieser Qualität? Nämlich auch, man kann Wachstum natürlich sehen, aber die Frage ist eben, wollen wir in dem bestehenden System der Vermassung weiterfahren oder wollen wir neue Qualität schaffen? Mhm. Und in meiner Familie hat es zum Beispiel jetzt praxisbezogen 2 Kinder gegeben. Die Tochter war ein Lerntyp und der Sohn war ein Lebenstyp. Und was glauben Sie, welche in dieser bestehenden Schule nicht wirklich resümiert hat? Nämlich der Sohn. Die Tochter ist eine brave Planungsarchitektin geworden, der Sohn ist jetzt Hotelmanager und wenn man es jetzt in materiellen Dingen sieht, verdient er jetzt das Doppelte von der Tochter. Also die nächste Frage ist, welche Grundlagen bräuchten wir von der öffentlichen Seite, dass man da eine Öffnung, mehr Öffnung erreicht? Es gibt ja im Staatsschulsystem auch das Diktum der Schulautonomie. Es ist schon ein bisschen besser geworden, aber
ja. Puh. Wenn es so einfach zu beantworten wäre, also zunächst zur ersten Frage, Masse oder Qualität. Ich möchte die Frage erstmal so beantworten, wieso nicht in erster Linie zufriedene Menschen, die rauskommen aus dem Schulsystem. Und zweitens, natürlich sehe ich mehr Sinn in der Qualität als in der Masse, auch im Ausgang von Hengstschläger, dass wir diesen Durchschnitt, die Flatline, weniger gebrauchen können als echte Qualität. Wobei hinter der Qualität ja auch der Gedanke steht, dass Kinder die Möglichkeit haben, wirklich ihre Begabung und Talent zu entwickeln. Also sich dort fit zu machen, Expertisen zu entwickeln, Expertentum zu entwickeln, das außerordentlich ist. Und das ist ja häufig dann auch das oder genau der Bereich, der sie interessiert und der ihnen Spaß macht. Ja? Und genau in den Kontexten Stärken statt Schwächen irgendwie herumzudoktern, erscheint mir wesentlich vernünftiger. Aber es ist ja in unserem System häufig noch so, ich habe es oft erlebt, wenn ein Kind mit 3 Einsern und 1 Vierer heimkommt, passiert was? Es wird in Nachhilfe investiert, damit es in dem Viererfach irgendwie auf die 3 sich hinwirkt, lustlos und wieder unter Zwang. Was natürlich die Lernmotivation senkt. Und dann ist irgendwann Schule scheiße bei einem hohen Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler. Und ich muss sagen, mein Sohn hat das auch gesagt, hast du recht, ja, so wie das funktioniert, läuft es nicht gut. Und das wäre schon mal ein systemischer Ansatz. Es gibt Kinder, die haben große Freude mit Mathematik oder Naturwissenschaften. Toll, dann sollen sie ihre Begabung und ihre Freude in diesem Bereich entwickeln können. Warum zwinge ich aber andere Kinder, die mit Mathematik Probleme haben, jedenfalls, ja, wer braucht in seinem Leben nach der Schule noch Infinitesimalgleichungen oder sowas? Ich weiß noch, wie man es schreibt. Aber die Zeit, die man in diesen ungeliebten Gegenstand investiert, fehlt einem, um die eigenen Begabungen und Talente zu entwickeln. Und im Grunde genommen wäre es ja relativ leicht, an den Stellschrauben zu drehen und entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Ich war vor Jahren in St. Pölten beim Festival der Bildung. Das ist eine Veranstaltung, die von reformpädagogischen Institutionen in Niederösterreich organisiert wird, alle 2 Jahre. Und da trat auch ein ranghoher Bildungspolitiker, ich glaube der Stellvertreter des Ministers, auf und hat ein Loblied auf die Reformpädagogik gesungen und gesagt, stellt Anträge für Schulversuche, die werden alle bewilligt, macht das unbedingt. Und später in der Podiumsdiskussion wurde er gefragt, ja, wenn Sie so ein Loblied auf die Reformpädagogik singen, dass die nachweislich wirksam ist und gute Wirkungen hat für Schülerinnen und Schüler, warum verdammt nochmal ist es nicht möglich, das flächendeckend umzusetzen? Die Antwort lautete, weil das parteipolitisch nicht machbar ist. Und das ist, glaube ich, in Österreich ein großes Problem, dieser sehr starke Einfluss von Parteipolitik in den Bereich der Bildung. Und da bremst man sich halt gegenseitig aus, permanent. Und was in der einen Legislaturperiode von der einen Partei gefordert wird und von der anderen blockiert wird, wird in der nächsten Legislaturperiode von der anderen Partei gefordert und da muss die andere wieder blockieren. Das ist so die Wahrnehmung. Und, deshalb ist der Buchtitel von Bernd Schilcher aus dem Jahr 2011 völlig berechtigt. Er lautet nämlich Bildung nervt. Und zwar genau deswegen. Wir wissen, was falsch und schlecht läuft. Wir wissen auch, wieso es falsch und schlecht läuft. Und wir wissen aus dem internationalen Vergleich, wie man es besser machen kann. Aber es passiert nichts. Und das nervt.
Meine Nichte hat vor 2 Jahren ungefähr ihre erste Klasse als Volksschullehrerin bekommen. Ja. Und sie hat gesagt, die war begeistert, wenn sie irgendeine Frage stellt, da zeigen alle auf einmal auf. Ja. Die machen alle mit, das ist ein Hammer. Ja. 2 Tage später habe ich meine Nachbarin getroffen, die unterrichtet Englisch in den Matura-Klassen. Sagt sie, wenn sie was fragt, dann macht überhaupt keiner mit. Ja. Da zeigt höchstens einer auf, wenn er auf die Toilette muss. Ja. Mhm. Das heißt, die Frage ist, was passiert in der Zeit? Ja. Was passiert in der Zeit mit den Schülern? Und mir gefällt auch, oder was heißt gefällt, mich macht diese Statistik sehr bedenklich, die in der Deutschen Ärztezeitung mal zu lesen war, wonach wir seit der Kindheit bis zum Erwachsenenalter bis zu 96% unseres Lachens verlieren. Das heißt, was geschieht da, dass aus der natürlichen Lebendigkeit, Leichtigkeit des Seins, Sie haben früher den Begriff glücklich auch Gott sei Dank erwähnt, so viele schwere, frustrierte, jammernde Menschen werden, sage ich mal, die ihr Lachen total verloren haben. Ja. Noch dazu unter dem Aspekt, dass Gesundheit als vollständiges körperliches und geistiges und soziales Wohlbefinden definiert wird, ja, sollten wir uns doch fragen, sozusagen, ja, welche Bildung brauchen wir, dass wir dieses vollständige körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden, sprich Glück und Freude, einfach herstellen. Ja. Mhm. Ich möchte noch mit einbringen, die Astronauten berichten nämlich, dass wir schon im Paradies leben, so schön ist die Welt von außen. Ja. Das heißt, im Klartext, das Problem liegt eigentlich nur im Bewusstsein der Menschen. Ja. Ja. Und sonst nirgends. Ja. Ja. Das heißt, welcher Geist existiert in unserer Welt, dass wir 96% unseres, oder bis zu zumindest 96% unserer Freude verlieren? Dann muss man sich mal überlegen, glaube ich, dass wir hier Gegenmaßnahmen ergreifen.
Ja, absolut, d'accord. Ich setze mal bei dem Begriff Lachen an, dass Kinder viel mehr lachen. Es ist aber auch so, dass Kinder viel mehr weinen. Und Lachen und Weinen sind Ausdrucksmöglichkeiten, menschliche Ausdrucksmöglichkeiten. Und wenn es Menschen, die eben Kindern an der sprachlich-kognitiven Ausdrucksmöglichkeit noch fehlt, dann ist es häufig so, dass es eben über diese Ausdrucksformen von Lachen oder Weinen kanalisiert wird. Also dass wir Erwachsenen weniger lernen, muss nicht unbedingt gleichbedeutend sein, dass wir weniger glücklich sind als Kinder. Wir haben einfach andere Formen der Kommunikation. Das war nur am Rande. Die andere Geschichte, die mit ihrer Nichte, die allermeisten Kinder, weit über 90%, gehen mit Begeisterung zur Schule und freuen sich auf ihren ersten Schultag, wenn ihnen nicht vorher eingetrichtert wurde, dass jetzt der Ernst des Lebens losgeht. Also da kriege ich so die Krise. Die allermeisten gehen mit Freude in die Schule. Aber was passiert dann in der Schule? Sie erleben, dass sie etwas tun müssen, nicht weil sie wollen, sondern dass sie das und das und das und das tun müssen, ob es ihnen Spaß macht, ob es ihnen Freude macht, ob es sie begeistert oder nicht begeistert. Und wie Kinder darauf reagieren, wissen wir aus zahlreichen Studien. Die sind spätestens in der dritten Klasse Volksschule schon schulfrustriert. Ja, eigentlich müsste es das Ziel gerade der Volksschule sein, die Lernbegeisterung der Kinder beizubehalten und diese Lernfreude. Es gibt einen hochinteressanten Vortrag von Ken Robinson. Sir Ken Robinson, ein weltweit anerkannter Bildungsforscher. Changing Education Paradigms, kann man sich auf YouTube anschauen. Und in diesem Vortrag erwähnt Robinson eine Langzeitstudie, wo es um Diversity Thinking ging, also die Fähigkeit, sehr kreativ mit Begriffen umzugehen, Diversitätsdenken. Und diese Studie weist nach, die geht also über, glaube ich, 15 Jahre mit den Probandinnen und Probanden, dass Kindergartenkindern bei diesem Diversitätsdenken ein Genius Level haben. 98% der Kindergartenkinder liegen auf diesem Genius Level, also hochbegabt, kann man sagen. Und mit dem Zeitpunkt der Beschulung geht das den Berg runter, ne? Und irgendwie beim Schulabschluss ist diese Rate von Diversity Thinking noch bei 15% oder 12% oder sowas. Also ist es ein Indikator dafür, dass diese Art und Weise von Beschulung, dieses System, genau das abschafft, systematisch verhindert und abwirkt, worum es uns eigentlich gehen sollte. Und es sollte uns darum gehen, nach meiner Überzeugung, dass eben Kinder und junge Menschen ihre Lernbegeisterung bewahren können, ihre Stärken entwickeln können und gute Aussichten haben, zufriedene Menschen zu werden, die das tun können, was ihrem Wesen und ihren Anlagen entspricht. Das wäre nach meiner Überzeugung die Zielsetzung.
Ich kann da vielleicht mit einer Geschichte aufwarten aus meiner eigenen Familie. Meine jetzt 4,5-jährige Tochter hat mit 3,5 Jahren zu Hause am Abend ein Lied gesungen, ich glaube es war Hänsel und Gretel. Hat mich natürlich begeistert, mich als Musiker, dass die Tonhöhen schon so sauber waren, ohne dass ich da... Aber was mich noch mehr begeistert hat, die hat 3 Strophen den Text wunderbar gesungen. Und ich sage zu ihr, wo hast du denn das gelernt? Und sie sagt, na, ich habe es nicht gelernt, denn lernen muss man in der Schule. Ich habe mir es einfach gemerkt. Das hat sie aber nicht zu Hause gehört, sondern sie hatte ein paar Jahre ältere Cousinen und hat mitgekriegt, dass es in der Schule nicht mehr so ist. Lernen muss man in der Schule, ich habe mir es einfach gemerkt.
Ja, und du hast noch einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, aber und zwar, sie hat es von ihren älteren Cousinen gelernt. Das ist ein ganz wichtiges Element. Die natürliche Lernform von Kindern ist nicht die in Jahrgangsstufen, sondern in gemischtaltrigen Gruppen, das Jüngere von Älteren lernen. Dieses Peer-Learning ist viel effektiver als von Erwachsenen zu lernen. Und deshalb altersgemischte Gruppen ist eigentlich die natürliche Lernform. Und was ich zu Ihnen noch ergänzen wollte, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Na, ich komme wieder drauf.
Ganz kurze Frage nur. Gibt es eigentlich Studien, wo erwachsene Menschen, egal, sagen wir mal 30, 40, 60, erzählen, was ihnen vielleicht in der Schule gefehlt hat, was sie gebraucht hätten, um zum Beispiel, ich sag mal, total gesund und glücklich zu sein?
Ja, sicher gibt es diese Studien und die kommen alle, oder fast alle, nein, alle, die ich kenne, zum gleichen Ergebnis. Was wir gebraucht hätten, wäre Vertrauen, Freiheit, Selbstbestimmung und unseren Interessen nachgehen. Also das, was uns wirklich bewegt, begeistert und interessiert. Das ist auch die Ergänzung an das, was Sie vorhin gesagt haben. Ich war vor kurzem in Gießen in Deutschland bei einer Freilernerkonferenz. Und für mich das spannendste Element dieser Konferenz war eine Podiumsdiskussion, wo 4 ehemalige Freilernerinnen und Freilerner sich den Fragen gestellt haben. 3 in Top-Jobs, also sozusagen ihre Traumjobs, und einer, der jetzt studiert. Und der berichtete, als ich mich entschieden habe zu studieren, habe ich mir das Abiturwissen, das deutsche Abiturwissen, in 11 Monaten selbst beigebracht. In 11 Monaten. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Und der hat dann ein 1,4 Abitur gemacht. Also das ist ein Indikator dafür, dass wir Menschen wirklich, das ist vielleicht das Spezifikum unserer Spezies, unsere Lernfähigkeit. Und wenn ich etwas lernen will, wenn ich entsprechend intrinsisch motiviert bin, dann geht das. Und es geht auch in einem relativ kurzen Zeitraum offensichtlich. Hat mich ziemlich begeistert.
Ja, die Diskussion, wie man lernen soll und eine Veränderung in der Schule, ist ja eigentlich schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen und auch in der Politik. Das viel zitierte Flügelheben oder so, das wir jetzt immer wieder hören. Ich hatte nur eine stutzig gemacht. Also das, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das durchsetzt, dass man bei den Kindern also nicht die Schwächen hervorhebt, sondern dass man einfach die Stärken stärkt und ihnen auch mehr Möglichkeiten gibt, nach ihren Interessen zu lernen. Was mich irritiert hat, war, dass Sie das zitiert haben, dass man 90% von dem, was man sich an Wissen angeeignet hat, auch wieder vergisst. Das stimmt natürlich. Also ich habe auch keine Ahnung mehr von Mathematik in der 7. Klasse oder so. Aber das würde ja bedeuten, wenn man das weglässt, das würde ja bedeuten, dass man schon viel früher spezialisiert und viel früher selektiert. Man weiß ja nicht, welche 10% das sind von den 100, die man lernt, die man später mal braucht. Und gerade in einer Zeit, wo möglicherweise auch man manchmal in seinem Leben oder öfter in seinem Leben den Beruf wechselt, kann ja sein, dass man dann plötzlich auf Wissen zurückgreifen muss, dass man sich damals vielleicht auch nicht ganz freiwillig angeeignet hat. Würden Sie das auch in Frage stellen, die Breite dieser Ausbildung, oder soll das so bleiben, wie es ist?
Also es geht darum, Stärken zu stärken. Und bleiben wir beim Beispiel Mathematik. Mathematik ist weltweit gesehen das Angstfach Nummer 1. Ja? Und das liegt natürlich auch an der Mathematikdidaktik oder an der Mathetik, wie das vermittelt wird. Ich denke, man hat schon Möglichkeiten, auch sowas wie Mathematik begeisternd zu vermitteln. Das ist ja die ganz wichtige Rolle der Lehrperson, dass sie für ihr Fach brennt und auch Begeisterung wecken kann. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist der, wenn ich jetzt Kinder habe, die sich für Mathematik wenig interessieren, warum müssen die mit den Mathematik-Cracks in irgendwelche Höhen geführt werden, die sie einfach nicht interessieren, wo sie keinen Spaß dran haben. Dass Kinder die Grundrechenarten irgendwann beherrschen sollen, auch noch Prozentrechnen meinetwegen hinreicht sicher, das halte ich für ein absolut sinnvolles und erstrebenswertes Ziel. Aber müssen alle Infinitesimalgleichungen lösen können? Warum tut man das Kindern an? Genauso umgekehrt, warum muss ein an Naturwissenschaft interessiertes Kind und an Mathematik interessiertes Kind irgendwelche Textanalysen und Gedichtinterpretationen machen, mit denen es einfach nichts anfangen kann. Ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, wenn man das so breit anlegt und so viel verschiedenen Stoff vermittelt, dass das insgesamt zu einer besseren und breiteren Allgemeinbildung führt. Es ist ja in diesen Studien nachgewiesen, dass eben wahnsinnig viel vergessen wird, jedenfalls als aktives Wissen. Und wenn man später wegen Jobwechsel oder sowas plötzlich konfrontiert ist mit neuen Anforderungen, sind Menschen, wenn sie es brauchen, in solchen Situationen auch in der Lage, sich in relativ kurzer Zeit wieder Dinge anzueignen, die für den Job eben notwendig sind. Und wenn sie dafür motiviert sind, den Job zu machen. Also ich würde viel stärker differenzieren und individuelle Entwicklungswege zulassen. Zumindest mal als Möglichkeit. Am besten ab der Volksschule. Ja, oder im Kindergarten, wenn es da eindeutige Diagnosen gibt, dass Kinder sich in bestimmter Richtung interessieren. Ich habe jetzt den Fall von einer Schülerin, die in der ersten Klasse Gymnasium ist jetzt. Und das ist eine begeisterte Sportlerin. Für sie ist Sport, Turnen, mehr oder weniger alles. Und Biologie, Chemie oder sowas ist weniger. Das ist alles mühsam und alles Quälerei. Und ich frage mich, warum gibt man so einem Kind nicht die Chance, sich genau in dieser Richtung entsprechend weiterzuentwickeln. Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel von der Vivian Lynn. Sagt vielleicht der Name der einen oder dem anderen was im Raum. Vivian Lynn war eine schwierige Schülerin, die nicht stillsitzen konnte, die sich nicht konzentrieren konnte. Nach heutigen Maßstäben wäre wahrscheinlich, das war in den 20er Jahren, ADHS diagnostiziert worden und irgendein Arzt hätte ihr Ritalin versprochen. Die Mutter ging mit der kleinen Vivian zu verschiedenen Ärzten und kam dann zu einem Arzt, der mit dem Kind und der Mutter gesprochen hat. Und dann sagte er zu der Vivian, du, ich gehe jetzt mal raus mit deiner Mutter und red noch mit ihr und du bleibst so lange hier. Und da hat das Radio aufgedreht. Und in dem Moment stand die Vivian auf und fing an zu tanzen. Und der Arzt hat das mitgekriegt und hat dann mit der Mutter gesprochen und gesagt, Mrs. Lynn, ihre Tochter ist nicht krank, ihre Tochter ist Tänzerin. Und sie soll sie doch auf eine Schule schicken, wo sie genau dieses Talent entwickeln kann. Und die Mutter hat das gemacht. Und Vivian Lynn wurde eine weltweit bekannte Choreografin, hat mit Andrew Lloyd Webber Musicals choreografiert, Multimillionärin. Ja, okay, das Kind hat natürlich Glück gehabt, an diesen Arzt zu geraten. Es hätte auch ein anderer sein können. Und dann gibt es die Ritalinkeule und das Talent ist erledigt. Verstehen Sie, das ist so die Idee, die ich im Kopf habe. Das kann man alles diskutieren. Also, das kommt dann wieder.
Also ich habe etwas Ähnliches jetzt, alle gleich und normal, hattest du gesagt. Also es ist ja die Normalität, muss man in der Schule oder im Schulsystem sein. Was ist normal für mich? Ja? Und individuell sind Kinder... Nein, Moment. Was ist normal? Kinder erhalten Minuspunkte, wenn sie individuell sind. Nicht normal. Gegen den Strom schwimmen, Störenfriede sind. Ja. Also das heißt, das, was du eigentlich das Beispiel, was du gerade gesagt hast von der Tänzerin, Kinder, die anders sind und andere Interessen haben, fliegen raus aus dem System einfach und kriegen dann entweder Ritalin oder, weiß ich, irgendwelche anderen Sanktionen. Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage. Ihr habt beide eben gesagt, also hier gibt es in Österreich keinen Schulzwang. Aber es gibt doch seit neuestem ein Gesetz, sage ich mal, wo auch die Polizei beziehungsweise die Eltern strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken beziehungsweise, sage ich mal, die Kinder nicht in die Schule gehen.
Nee, es gibt es also.
Also das wollte ich nur noch mal wissen, ob ich da falsch liege oder nicht. Das würde ich gerne auch noch beantworten.
Also danke. Zur zweiten Frage: Es gibt das Schulpflichtgesetz, hat den Titel, aber im Schulpflichtgesetz ist nur die Unterrichtspflicht deklariert von mindestens 9 Jahren. Also es muss gewährleistet sein, dass Kinder mindestens 9 Jahre lang entsprechend unterrichtet werden. Es muss aber nicht in einer staatlichen Pflichtschule geschehen, sondern es kann in Privatschulen passieren oder auch zu Hause. Das muss aber gewährleistet sein, dass sie diesen Unterricht kriegen und auch das entsprechende Wissen entwickeln. Bei allen Freilernerinnen, die ich in Österreich bisher kennengelernt habe, ist es so, dass alle diese Familien mit bis auf wenige Ausnahmen mit massiven Repressalien seitens von Behörden zu kämpfen haben. Da werden dann Strafgelder verhängt und so weiter. Die Eltern müssen nachweisen, dass sie alles tun, um ihre Kinder davon zu überzeugen, dass sie in die Schule gehen wollen, sollen, müssen. Und ja, es werden Bußgelder verhängt und so weiter. Es ist nicht easy, in Österreich Homeschooling zu machen. Aber vom Gesetz her ist es möglich. Und ja, die erste Frage war ja im Grunde keine Frage, oder?
Naja,
was normal ist, ist der Norm entsprechend. Ne? Und es ist ja so, wenn man so in die Geschichte schaut, es sind häufig die Schulversager oder Schulabbrecher, die später großartige Karrieren machen, ne? Die einfach mit diesem System nicht zurechtgekommen sind. Einstein, Bismarck oder schlechte Schüler. Thomas Alva Edison, einer der genialsten, begnadetsten Erfinder des 20. Jahrhunderts. Seine Mutter hat irgendwann vom Direktor der Schule einen Brief erhalten, in dem der Direktor schrieb, dieses Kind ist nicht beschulbar. Völliger Versager und er wird der Schule verwiesen und sie soll das Kind im häuslichen Unterricht unterrichten. Das hat die Mutter gemacht und dem Kind, dem Thomas Alva Edison, das hat er erst viel später mitgeteilt, dass der Direktor geschrieben habe, er sei so grenzgenial, dass er in der Schule völlig unterfordert sei und sie soll ihn doch bitte genau deshalb wegen seines Genies zu Hause unterrichten. Einer der begnadetsten Erfinder des 20. Jahrhunderts fliegt von der Schule, weil er nicht beschulbar ist. Es sind ja häufig gerade diese hochbegabten, hochtalentierten Typen, die in diesem System nicht zurechtkommen, die anecken, die querdenken.
Das heißt, wir haben ja öfter schon Fortbildungen gehabt, Hochbegabte, ne? Dieses Thema, da gibt es ja auch diese Organisation zu. Ja? Gott sei Dank gibt es die
ja. Jetzt, ne? Ja, klar. Klar, aber das sind einzelne Organisationen, wie es dann tatsächlich in den schulischen Kontexten abläuft. Es ist ja auch schwierig, wenn ich drei hochbegabte Kinder in der Klasse habe, die ständig stören, ständig Unruhe verbreiten, weil sie in dem ganzen Setting sich nicht einfügen können. Das ist schwierig. Und deshalb ist es meines Erachtens wichtig, auch die systemischen Fragen zu stellen. Wie kann man denn die Systeme verändern, dass auch für solche Kinder Platz ist, die dann entsprechend ihren Hochbegabungen gefördert werden können in Schwerpunkten? Wie andersrum? Ja, klar auch, ja. Klar. Aber mir geht es halt in dem Moment nur darum, dass es häufig gerade die Hochbegabten sind, die Schwierigkeiten in dem System haben, die zum Teil auch, früher war es jedenfalls so, aussortiert wurden und auf Sonderschulen geschickt wurden, weil man das einfach nicht gecheckt hat.
Einer der Vorredner hat gesagt, was wollen wir, Masse oder Qualität? Die Frage ist nicht, was wir wollen. Die Frage ist, was wollen die, die hinter den Entscheidungsträgern stehen, hinter den Politikern, die wollen, dass es so bleibt, wie es ist, in diesem Status quo, die vorgeben, was Sache ist. Und die wollen eindeutig, dass es so bleibt, wie es ist. Dass wir ein normales, weil das Wort normal fällt dauernd, dass wir ein normales, willfähiges, lenkbares Volk, ein berechenbares Volk sind, das gut kauft und eben nicht zufrieden ist, wie Sie vorhin gesagt haben, vielleicht sollten wir den Gedankengang einmal, na, machen wir Schule so, dass wir alle zufrieden sind. Das ist auch nicht gewollt. Zufriedene Leute kaufen nicht. Aber auch das Wort normal fällt dauernd auf. Und ich gebe zu bedenken, dass ein ganz berühmter Psychoanalytiker Erich Fromm gesagt hat. Der hat gesagt, die Normalen sind die Kranken. Und die Kranken sind die noch Sensoren haben, die vollkommen intakt sind. Also wenn wir normal sein sollen, im Interesse der Tonangebenden da oben, schön eingelullt in unserem Tempo, das wir bekommen haben, wenn wir so weiter ticken sollen, dann sind wir ganz normale Leute, aber die Normalen sind die, deren Sensoren nicht mehr in der Lage ist oder sind, zu begreifen, dass hier etwas nicht stimmt. Und ich glaube eher die Frage, wie fordern wir eine Änderung des Systems ein? Diese Frage wäre vorrangig, aber wer soll dies einfordern? Wenn uns hier in Österreich vorgegaukelt wird, dass wir super im Spitzenfeld liegen und wenn uns das vorenthalten wird, dass wir eben ein System haben, das uns nicht individuell fördert. Wer soll das einfordern? Es ist uns nicht klar. Wenn ich am Sonntag die Krone-Zeitung da lese, da steht doch nichts drin, dass irgendwas mit unserem Schulsystem nicht passt. Da steht nur der Mord und Totschlag drin. Also es wird alles woanders hingeleitet, nur ja nicht dorthin, dass man bemerkt, hallo, es stimmt nicht. Wer soll dieses System jetzt kippen oder ändern?
Zunächst mal kann ich Ihnen leider nicht widersprechen. Ich habe die Frage ja auch formuliert in meinem Beitrag, die böse Frage, ob genau das, was wir erleben, haargenau so gewollt ist, eben um diese ticklosen Konsumentinnen und Konsumenten zu produzieren, die brav kaufen, 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 was als Must-Have definiert wird. Wer steht hinter PISA und den Maßstäben von PISA? Das ist die OECD, also ganz klar Wirtschaftsinteressen, die dahinter stehen, ist so. Aber es ist umgekehrt nicht so, dass es keine Initiativen gibt, die darauf abzielen, systemisch etwas zu ändern. Ich habe ein paar genannt, Neustart, Schule, Schule im Aufbruch und andere. Und die kann man ja auch unterstützen. Und wenn Tagungen stattfinden von Neustart, Schule oder Schule im Aufbruch, die füllen ganze Kongresshallen und so weiter. Da kommen sehr viele Menschen hin. Und es ist ja irgendwie auch eine Diskrepanz, dass Leute wie Gerald Hüther, wie Herbert Renz-Polster, Remo Largo, Jesper Juhl, David Richard Brecht und so weiter, Ken Robinson, die alle sehr, sehr scharfe Kritiker des bestehenden Schul- und Bildungssystems sind. Das sind absolute Medienstars. Die werden gehypt, sie füllen die Kongresshallen bis auf den letzten Platz. Also ist da schon ein hohes Potenzial da und hohes Interesse von Seiten der Bevölkerung, der Eltern, die auch mitkriegen, das läuft nicht gut, wie es läuft. Und es ist so eine Hoffnung, dass sich so eigentlich so eine zivilgesellschaftliche Kraft und Entwicklung bildet, die irgendwann auch den kritischen Point überwindet, dass entsprechender Druck auf Politik ausgeübt wird. Ob das gelingen wird oder nicht, kann ich nicht absehen. Aber das ist ja meine Utopie sozusagen. Und dass man solche Initiativen und Strömungen nach Kräften unterstützen kann. Ich versuche es in meiner Arbeit in der pädagogischen Hochschule, in der Diskussion vor allen Dingen mit Studierenden, aber auch in der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen, dass man umdenken muss in diesem System. Für mich ist es zutiefst frustrierend, dass die Studierenden in der Hochschule lernen, dass Bulimie-Lernen ein uneffektives Lernen ist. Aber genau das müssen sie in der Hochschule auswendig lernen und bei der Prüfung dann reproduzieren. Also ja, okay. Aber es ist einfach eine Ausdrucksmöglichkeit von Gefühlen.
Ja, meine Frage geht jetzt tatsächlich in eine ähnliche Richtung sogar, weil Sie haben ja sehr viel von dem Problem anfangs beschrieben und auch einige von den Lösungsansätzen gebracht. Und generell, wenn jetzt so Diskussionen sind in Richtung Politik, ist es oft so, dass natürlich viel über das Inhaltliche geredet wird. Und Sie haben ja gesagt, eigentlich weiß man die Lösungen schon oder es gäbe schon zu viele Ansätze, man müsste sie nur umsetzen. Und da passt jetzt vielleicht als Anschluss die Frage ein Stück weit, was wären denn vielleicht aus Ihrer Sicht auch als Experte, was wären vielleicht auch die politischen Prozesse, die es noch brauchen würde, damit wirklich da was in Gang kommt? Weil offensichtlich Reformen sollen sein bei den Schulen, aber die Schulversuche werden nicht gefördert. Sie haben jetzt ein paar Initiativen auch geschildert. Aber jetzt stellt sich die Frage, kommen die wirklich vom Fleck oder ist das die richtige Zugangsweise? Braucht es eine andere Zugangsweise? Was braucht es, damit man wirklich in die politische Wirksamkeit kommt? Weil das ist ja notwendig, damit dann schlussendlich die Veränderung passieren kann. Weil es hilft ja nichts, wenn wir die Lösung wissen, aber wir können es nicht umsetzen.
Ja. Das ist wiederum so ein frustrierendes Element. Zum einen habe ich schon den Eindruck, dass Initiativen wie Neustart Schule, Schule im Aufbruch vorankommen, weil man einfach sieht oder sich davon überzeugen kann, dass immer mehr Schulen sich diesen Initiativen anschließen und versuchen auch in ihren eigenen Kontexten Dinge zu verändern. Also da habe ich schon den Eindruck, dass etwas in Bewegung ist. Der andere Indikator, von dem ich ja auch gesprochen habe, sind eben diese ministeriellen Grundsatzerlässe, die man lesen kann. Kreativität, Begabungsförderung. Das sind hochgescheite Texte und da sitzen Leute im Bildungsministerium, die wissen, was geboten wäre. Und die große Schwierigkeit ist eben, das in politische, konkrete politische Maßnahmen und politische Praxis zu übersetzen. Und da
warum ist das so schwierig?
Ja, eben, weil parteipolitisch sich die verschiedenen Akteure gegenseitig ausbremsen. Und
gegenwärtig. Was wäre da die Lösung dazu?
Mut. Politischer Mut oder eben der Versuch, über zivilgesellschaftlichen Druck, den Druck auf die Politik so stark zu machen, dass sie agieren müssen, irgendwann mal. Ansonsten sehe ich allenfalls noch die Möglichkeit von The Wall, dass die Kinder irgendwann alles kurz und klein schlagen.
Also man könnte sagen, so einerseits so ein bisschen Grassroots-Bewegung fast, nur halt auf Schulen bezogen jetzt, also das als Ansatz. Das würden Sie sagen, das funktioniert sogar gut?
Ja, also nicht überall.
Parteien sehen Sie es schwer? Oder sind wir auf dem richtigen Weg, ist es so ein bisschen die Frage?
Auf der Ebene ist es schwer. Einfach deshalb, weil dieser Parteienproporz und die gegenseitige Ausbreitung und der hohe Einfluss von parteipolitischer Doktrin auf das System, das müsste eigentlich mal überwunden werden.
Ist das System immanent, glauben Sie, oder liegt es nur an den Akteuren? Müsste man andere Parteien wählen?
Es liegt im System und man kann Akteure austauschen, aber das System ist dann schwer zu verändern und Akteurinnen und Akteure, die systemisch etwas verändern wollen, ja, sind im Zweifel auch schnell wieder draußen aus ihrer Funktion. Nochmal, es gibt da viele gescheite Leute, die es gibt ja eine internationale Bildungsforschung und die Leute in den Ministerien, die kennen den Stand dieser Forschung. Die wissen auch, dass das österreichische und deutsche System im internationalen Vergleich, in der internationalen Forschung ziemlich schlecht wegkommt. Das ist alles bekannt. Und im Grunde genommen wäre es leicht, systemisch etwas zu verändern, indem man entsprechende politische Schritte setzt. Das wäre ja möglich. Aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt. Ist es überhaupt gewollt?
Naja, wir leben in einer Demokratie. Das war ja, ist schon hier oben. Und wir haben natürlich Möglichkeiten.
Ja, das mit der Demokratie, das ist formal sicher richtig. Aber
Sie haben sie ja gelobt.
Demokratie ist vielleicht die wünschenswerteste aller Staatsformen. Sie ist nicht perfekt, das wissen wir. Aber Demokratie ist auch eine anspruchsvolle Staatsform. Und Demokratie kann nur dann gut funktionieren, wenn es ein hinreichend hohes Maß an entsprechend politisch gebildeten Menschen gibt, die engagierte und kompetente Aktivbürgerinnen und Aktivbürger dieser Staatsform sind. Nicht verängstigt. Ja. Richtig, ja. Also aber das sind alles Dinge, die nicht vom Himmel fallen. Das sind Aufträge eines Bildungssystems. Weshalb ich der Überzeugung bin, dass wir in den Schulen viel mehr philosophieren wagen müssten. Genau in diesem Sinne langfristig zu denken, vorausschauend zu denken, in Zusammenhängen zu denken, in ganzheitlichen Zusammenhängen zu denken. Wir leben alle unser kleines Leben in unserem Nahbereich und realisieren kaum oder viel zu wenig, dass wir alle Teile eines globalisierten Systems sind, in vielen Kontexten, ob es das Auto ist, ob es das Handy ist, ob es unsere Kleidung ist, unsere Ernährung etc. Das alles sind hochkomplexe, globalisierte Zusammenhänge. Und ich bin Teil dieser Zusammenhänge. Und das hat für uns früher oder später hohe Relevanz.
Danke.
Gerne.
Ich möchte zum Thema Demokratie in der Schule noch ein bisschen melden, weil ich finde, das ist etwas zu pessimistisch dargestellt worden. So klein ist das gar nicht. Die Klassensprecher oder die Schulsprecher haben eine sehr wesentliche Aufgabe, zum Beispiel im Schulgemeinschaftsausschuss. Da wird mitbestimmt über zum Beispiel eine Hausordnung. Da wird mitbestimmt, ob das ein Skikurs, eine Sportwoche, eine Kulturwoche, eine sonst irgendeine Fahrt gibt. Also das ist durchaus etwas, und meine Erfahrung sagt mir, dass die Schulsprecher dann sehr oft auch in den Studentenschaften, also auf den Universitäten, bei irgendwelchen Fraktionen dann auftauchen und wiederum als führende Köpfe. Also da würde ich meinen, ist es zu einfach und zu negativ dargestellt worden. Und zur Sache der Stärken der Schüler, beziehungsweise, wie Sie zuerst gesagt haben, wenn jemand Mathematik nicht sonderlich mag, dann soll er doch Grundlagenmathematik machen und sich in anderen Gegenständen bilden oder weiterbringen. Das war bisher so, bitteschön. Das war immer so, bis vor 5 Jahren die zentrale Matura eingeführt wurde. Seither ist es nicht mehr möglich. Seither müssen auch diejenigen, die in der Mathematik eine Schwäche haben oder die anderen, die in der Sprache eine Schwäche haben, das ganze Programm mitmachen, zumindest bis zu einem gewissen Level, weil sie eben zentral maturieren müssen. Und da würde mich interessieren, wie Sie zu dieser zentralen Matura stehen.
Zur Zentralmatura habe ich mich geäußert, und zwar negativ. Das halte ich eben für eine Form der Verschärfung des Geistes, genau das Gegenteil von Individualisierung bewirkt. Was Mathematik anbelangt, also ich habe es in meiner eigenen Schulzeit noch so erlebt, dass alle das Gleiche machen mussten und dass es keine Differenzierung gab. Und auch in der Schulzeit meiner Kinder habe ich es so erlebt. Natürlich hängt es auch vom einzelnen Lehrer, der einzelnen Lehrerin ab, dass man differenziert. Ja, und was jetzt die Klassensprecherinnen und Schulsprecherinnen anbelangt, es gibt immer diese engagierten Leute, häufig mit einem entsprechenden familiären Background, die dann entsprechend aktiv sind, sich engagieren, in der Uni, in die ÖH gehen, dort aktiv sind und darüber hinaus irgendwann im Parlament landen oder in politischen Funktionen landen. Aber wenn ich zum Beispiel meine Studierenden als Maßstab hernehme, es ist ein Riesenunterschied zwischen jungen Volksschulstudierenden und berufsbegleitend studierenden NMS-Studenten. Das ist natürlich ein Riesenspektrum. Aber bei sehr, sehr vielen der jüngeren Studierenden stelle ich ein völliges politisches Desinteresse statt und auch eine sehr bescheidene politische Bildung. Die wissen nicht mal, dass es sowas wie ein Bildungsvolksbegehren gibt oder gegeben hat, geschweige denn, was da drin stehen könnte. Und ja, und ich denke, dass sowas wie politische Bildung, Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ein ganz zentrales Element sein müsste, auch in der schulischen Bildung.
Ja, wir haben noch zwei Beiträge hier und Sie?
Ja, danke schön. Also eigentlich haben sich einige Fragen für mich schon geklärt. Für mich stellt sich nicht die Frage, für mich persönlich jetzt in meinem Lebenswerdegang, dem aktuellen gerade, nicht Demokratie oder Schule, sondern eben Demokratie und Schule. Sozusagen, wenn es gelänge, und das ist das eine, und das zweite sozusagen, welchen Begriff würden Sie als Philosoph verwenden, wenn man vom Begriff Schule absehen würde, gäbe es für Sie einen Begriff anstelle von Schule, der Ihnen besser gefallen würde?
Spontan sage ich mal Lernorte, wobei Lernorte ja irgendwie überall sind. Ich spiele, also bin ich. Kinder lernen im Grunde genommen überall, sehr viel informell. Und warum muss es diese Form von Lernort sein? Kinder sollten viel mehr draußen lernen, in freier Natur, wenn Fernsehen noch vorhanden ist ein optimaler Lernort für Kinder. Es sollte viel bunter und vielfältiger sein. Und der erste Aspekt, ich bin schon ein bisschen müde.
Nein, es ist Demokratie und Schule. So, und für mich ist sozusagen diese Fragestellung von einem jungen Mann von dorthin, ist es genau in diese Richtung.
Ja.
Also wir denken ja alle in diese Richtung, wenn ich vielleicht das so sagen darf, aus meiner Sicht, dass immer wieder bei einer politischen Diskussion, dass letztendlich wir schon in diese Richtung denken. Wir versuchen immer, das politische System zu verändern, anstatt uns selbst zu verändern. Und wir können selber, nur bei uns selber anfangen. Wir können von den Kindern am besten lernen und wir sollten im eigenen Familiensystem beginnen oder im eigenen persönlichen System beginnen, wirklich auch das umzusetzen. Weil dann zum Beispiel würden wir nicht Eltern begegnen, und ich habe selbst eine Schule in diese Richtung, alles, was Sie gesagt haben, kann man mir übrigens haben, ja, aber wenn man sozusagen hier die Eltern, einfach die Kinder, einfach, wenn wir jetzt alle hier, die hier sitzen, die Kinder einfach nicht mehr in die Schule schicken, Revolution, nicht, was im politischen System das dauert, ich mache das jetzt seit 12 Jahren, ja, mittlerweile bin ich bei der EU gelandet, ja, und mir bleibt teilweise nur mehr weinen oder lachen, weil ich habe keine andere Ausdrucksform mehr für das, was mir tagtäglich passiert. Und wenn wir hier einfach wirklich, wirkliche Demokratie leben würden, nämlich uns selbst verändern und unsere Kinder einfach nicht mehr in die Schule schicken. Das ist ja doch toll, ich gehe nicht mehr hin. Ja? So dieses Krieg und keiner geht hin, ein bisschen so in die Richtung, es ist Schule und keiner geht hin. Also wirklich auch dieses demokratische, also sozusagen dieses Recht auf die Straße. Wir leben es in Europa jetzt tagtäglich in anderen Bereichen. Wirklich Demokratie wieder lernen und das sozusagen das zu nützen, unser eigenes, aber natürlich erfordert Mut. Es erfordert einfach Mut und nicht warten auf die Politiker.
Das ja. Das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass gerade auch in diesen Schulen, die andere Wege gehen, die man sich anschauen kann, Neustadtschule, im Aufruf, dass es Mut braucht, Durchhaltsvermögen und auch ein dickes Fell immer wieder, weil da viele Anfechtungen kommen und Kritik kommen. Zum Thema Demokratie selber beginnen, ja, klar, selbstverständlich. Ich erlebe es in meiner eigenen Arbeit, wenn ich mich gegenüber Studierenden verweigere, normal zu arbeiten. Also, dass ich derjenige bin, der den Stoff vorgibt und die Studis lernen brav und dann wird bei der Prüfung das wieder reproduziert. Wenn ich sage, ich arbeite so nicht mehr, ich will so nicht mehr arbeiten, sondern wir arbeiten gemeinsam, ihr seid beteiligt an der Themenwahl und wir überlegen auch gemeinsam, wie wir das umsetzen können. Also, wenn ich denen diese Partizipationsmöglichkeiten eröffne, sind die durch die Bank einfach nur irritiert, verwirrt, weil die in ihrer Schullaufbahn derart konditioniert wurden auf ein bestimmtes Rollenselbstverständnis, das aber ein relationales ist. Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie ihre Rolle ist, die erwarten aber auch, dass ich meine Rolle so erfülle, wie sie das gewohnt sind. Und wenn ich mich dieser Rolle verweigere, dann ist plötzlich, was geht jetzt hier ab, wie Freiheit, wie freie Wahl. Und in der ersten Sitzung kommen dann von 20, 15 hinterher und fragen, darf ich das so und so machen? Und was habe ich denn gesagt? Feel free, selber entscheiden, selber bestimmen, auch mal überlegen, wie könnte es Spaß machen, eine Präsentation aufzubereiten, nicht immer die PowerPoint. Weil das ist doch so, wenn einer die PowerPoint hochfährt, fahren alle anderen runter, weil so eine Übersättigung da ist. Aber wenn drei Studentinnen sich trauen, und das Thema Volksschulstudentinnen und das Thema Armut in Österreich aufbereiten und das als Puppentheater vorführen. Die drei hatten Riesenspaß, die hatten 100% Aufmerksamkeit in der Seminargruppe und haben mir ein Dreivierteljahr später gesagt, sie werden es nicht glauben, Herr Moers, aber das, was wir für dieses Referat gemacht haben, ist noch 100% da. Also das ist allein durch die andere Art der Herangehensweise und das aufzubereiten, ist es eine Form von nachhaltigem Lernerfolg offensichtlich. Und das steht mir total vor, diese Vielfältigkeit und Kreativität zu fördern.
Genau, also ich wollte noch mal darauf zugreifen, was Sie vorhin gesagt hatten, von wegen, dass das zu pessimistisch dargestellt worden ist, das sehe ich genauso. Ich bin jetzt aktuell 19 Jahre alt und mache in der Nähe von München mein Abitur, also ich stehe kurz davor. Und wir haben eine relativ große Schule mit 1500 Schülern, von denen bei uns in der SMV-Gruppe, ich glaube von der Q11 sind fast 50% in der SMV und von der Q12 nochmal. Und so zieht sich das durch fast alle Jahrgangsstufen durch, also wirklich fast die Hälfte der Schüler ist in der Schülermitverwaltung drinnen. Auch sehr aktiv, ob jetzt als Gruppenleiter oder einfach nur als Helfer in einer Gruppe. Bei uns ist auch immer, also wirklich zweimal im Jahr haben wir den sogenannten Schülersprechtag, wo nicht die Eltern zu den Lehrern hingehen, sondern den Schülern zu den Lehrern hingehen und genau dasselbe machen, was die Eltern normalerweise an einem Elternsprechtag machen. Wir haben also eine relativ große AK namens AK Politik, in der mehrere Sachen aufbereitet werden, was jetzt gerade entweder in der deutschen Politik los ist, was in der europäischen Politik los ist, aber auch so Sachen wie Frauenrechte oder Kinderrechte oder sowas, dass die Älteren, also die Zehntklässler, dass die sowas aufbereiten und dann an die Fünft- und Sechstklässler weitergeben. Also es gibt viele Projekte und ich glaube, dass es viele Schulen gibt, die solche Projekte haben und die wirklich von den Schülern initiiert sind und wo Lehrer da sind, die dann auch dabei helfen, aber die jetzt nicht die Initiatoren von diesen Projekten sind, sondern die Schüler, die wollen das umsetzen. Und die machen das dann auch und haben in der Schule halt die Möglichkeit dazu. Und also ich würde das alles nicht so pessimistisch sehen. Ich glaube schon, dass viel da ist von den Schülern aus, dass die selber hingehen und selber was machen wollen. Und ja, also ich wollte es nochmal in den Raum werfen, dass man halt auch weiß, es ist nicht immer so pessimistisch. Also es gibt auch viele Schulen, die das echt gut umsetzen. Meine ist zum Glück eine davon, die das einfach kann. Wir machen, keine Ahnung, G4-Treffen. Also ein Treffen, wo sich die Lehrerschaft, die Direktorin, die Schüler und einfach auch von unserer Gemeinde, praktisch der Bürgermeister oder Unternehmen bei uns in der Nähe, die treffen sich, da wird sich zweimal im Jahr getroffen und diskutiert, was kann man an der Schule ändern, wie kann man Schülern ein Praktikum machen, wie können die Unternehmen den Schülern zeigen, was sie später mit ihrer Schule anfangen können. Und das sind alles Sachen, da haben wir Schüler genauso ein Mitspracherecht wie irgendwelche Lehrer oder irgendwelche Beamten oder sonst was. Also ich würde das nicht so eng sehen alles, sondern schon auch mit einbringen, dass es Schulen gibt, die das machen und die das echt gut können.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Schule. Und ich denke, ich habe ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es sehr wohl, ich habe ganz am Anfang gesagt, dass es nicht um pauschales Schulbashing geht oder Lehrerinnen und Lehrerbashing und habe auch mehrfach verwiesen auf diese Seiten Neustart Schule, Schule im Aufbruch und so weiter, wo man sich Schulen anschauen kann, die andere Wege gehen, wo Schülerinnen und Schüler auch entsprechend eingebunden werden. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt pauschal gesagt habe, Schule oder Demokratie. Grundsätzlich war es natürlich schon so, ich habe es am Anfang gesagt, dass ich mich auf einen streitbaren Abend eingerichtet habe und natürlich wollte ich auch mit dem Titel Schule oder Demokratie mit dieser Polarisierung ein bisschen provozieren und habe das ein oder andere auch bewusst überspitzt formuliert. Dass es generell unmöglich ist, Schule und Demokratie zusammenzubringen, das behaupte ich ja gerade nicht. Es gibt ja die Möglichkeiten. Ob das jetzt Summerhill, Sudbury oder in verschiedenen Abstufungen in Schulen wie der Ihren ist. Ja.
Es ist 21.05 Uhr. Ich habe da von dir noch aufgreifen, sozusagen die Lernorte, die Spielräume. Ich möchte ein bisschen augenzwinkernd durchaus selbstbewusst anmerken, es sollte eigentlich mehr Kepler-Salone geben. In jedem Ort, in jeder Familie. Orte, wo man Fragen stellt, wo man ermutigt wird, wo man auch träumen kann, wie du einmal gesagt hast. Der Kepler-Salone ist ein Ort, an dem man noch träumen kann. Diese Räume, in denen man begreifen kann, dass wir fordern können, gestalten können. Vielen Dank, Thomas Moers, für heute.
Gerne.
Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Karwoche, frohe Ostern und am 8. April geht es hier weiter, Sonntagnachmittag mit einem Def-Café und am 9. gibt es wieder einen Montagssalon. Schönen Abend. Sie können gerne noch da hier bleiben bis 22 Uhr und auch informell mit Thomas Moers noch weitersprechen.